Mich habe vorher gefragt nach dem Franzosenplatz.
Ja.
Da wäre er jetzt also.
Ach ja, der hat auf Google Maps ein bisschen imposanter ausgesehen.
Es sieht eben alles so. Es ist eben gar nicht so mega gross da. Es ist wirklich, also es ist schön. Ich meine, links und rechts geht es da in der Schöllen geht es einfach so das Loch drauf mit wirklich so Felswänden, die ausgesehen, als wäre es mit einem Meißel noch so irgendwie so ein bisschen bearbeitet worden.
Moment! Hoi zusammen. Natürlich reden wir heute über die Schöllen, über die Teufelsbrücke und die berühmteste Sage der Schweiz. Aber erstens, es gibt noch viel mehr zu erzählen zu dem Ort, wo wir gerade stehen. Und zweitens, das ist die letzte Folge von unserer Uri-Staffel. Schauen wir nochmal zurück. Wir haben das Altdorf einen unheimlichen Hund gesucht in der Hellgasse. Leben künstlich erschaffen, das dürfen wir Menschen nicht. Das zeigt uns die Sage vom Sennetunschi. Die Alp ist heute idyllisch, wie zum Beispiel der Urner Boden. Früher aber war die Alp ein Ort, wo um jeden Grashalm gekämpft wurde. Im Isital, gerade zuletzt, ist es nicht nur um Hexen und einen Felsblock gegangen, sondern allgemein um den Aberglauben, wo uns Menschen schon seit jeher begleitet. Und jetzt stehen wir also in der Schöllenschlucht vor der entscheidenden Frage, ob die Urnerinnen und Urner ihre Seele aufs Spiel setzen. Für eine Brücke. Letzte Folge der Staffel 5, die Sage der Teufelsbrücke. Alle anderen Folgen findet ihr im Podcast-Feed. Freut euch natürlich, wenn ihr uns in eurer Podcast-App mit 5 Sternen bewerten könnt und wenn ihr Sagenjäger weiterempfehlt. Die Teufelsbrücke ist mehr als nur ein Sagenort. Wir stehen also am Franzosenplatz. Wieso der so heisst, später mehr dazu. Was viel wichtiger ist, ist die Sage. Wahrscheinlich haben sie schon mal gehört. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, praktisch jedes Schulkind. Wobei, hey, ich bin grösstenteils in den 90er Jahren in der Schule. Wahrscheinlich ist das auch nicht mehr aktuell. Auch wenn ihr sie schon mal gehört habt, so habt ihr die Sage sicher noch nie gehört. Vortrag von unserem Sagenverzähler, am Walter Sigi Arnold.
Die Sage der Teufelsbrücke. Wo die Türner den Weg über den Gotter gebaut haben, sind sie gehen pfirsich, bis sie dort zur Schälenen gekommen sind. Dort hat in der tiefen Schlucht unten, zwischen den ausgewaschenen Felswänden und gewaltigen Steinbrücken, die wild Reis mächtig tosend und hoch gesteibt. Und jetzt hat man da irgendwie über den Abgrund auf die andere Seite durchsellen kommen. Aber wie? Niemand hat weiter gewusst und daheim in der Verzweiflung der Landamme gerieft, daher soll der Teufel eine Brücke bäumen. Kaum hat er das Wort Teufel uns gesprochen, ist er selbst auch schon leibhaftig vor ihm gestanden. Ich mache nicht die Brücke schon, aber der Erste, der darüber durchkommt, der ist der meine. Und? Schlendi? Da haben sie ja so da, als ob sie überlegen würden. Aber in Tat und Wahrheit hat jeder für sich gedacht, mich trifft das ja sowieso nicht. Und dann hat der Landamme zum Teufel gesagt, also gut, so soll es sein, aber in 3 Tagen muss die Brücke fertig da stehen. So sind sie über eins gekommen miteinander und der Teufel hat sich der Vollfreude über den guten Handel sofort an die Arbeit gemacht. Und wirklich, wo die Türner nach 3 Tagen nachschauen, ist die Brücke fix fertig in da gestanden und hat in einem schönen Bogen die tiefe Schlucht überspannt. Am anderen Ende ist triumphierend der Teufel gehockt und hat auf seinen Lohn gewartet. Zuerst haben die Türner noch gemeint, das Warten Tag um den schon noch etwas verleiden. Aber wo der selber keine Anstalten gemacht hat, sich in nächster Zeit von dieser Stelle zu roden, Da ist es dann doch manchmal ein bisschen geschmöch worden und der eine oder der andere hat im Stillen gedacht, der Teufel soll der Teufel holen, wenn er jetzt nicht etwa gleich gehen will. Aber der ist da schön hocken geblieben. Jetzt hat es unter den Neunern aber einen gehabt, der mehr hätte können als nur Brot essen. Und der hat zu ihnen gesagt, ich habe daheim einen Gottlust zänkischen Geissbuck. Wenn der an einem Ohr zwei Horen sieht, dann schießt er sofort drauf los. Wenn wir jetzt der als Ersten über die Brücke reisen, dann müsste doch der Teufel, ob er jetzt will oder nicht, mit dem zufrieden sein. Gesagt, getan. Sie haben den Geissbuck in die Schälen hinaufgebracht und kaum hat er auf der anderen Seite einen der Herali mal gesehen, ist er mit gewaltigen Sätzen über die Brücke direkt auf einen Zug gesprungen. Die Türner hatten da natürlich eine Scheissfreude und haben durchgerufen. So, das wäre jetzt der Erste gewesen, der kannst du wie abgemacht behalten. Da ist der Teufel verrückt geworden, ist in Wassnerwald runter und hat einen häushechen Stein geholt. Mit dem wollte er die Brücke wieder zusammenschlagen. Als er mit seiner schweren Last schon jetzt gestern oben war, ist ihm ein altes Mieterli verkommt, hat zu ihm gesagt, «Ey, guter Mann, pressiert es jetzt gerade diesen Weg. Ihr kieche dich ja zu Tod, wenn ihr nicht einmal abstellen und ein bisschen verschnüffeln.» Der Teufel hat da gedacht, «Ah, die Brücke läuft mir jetzt einmal nicht davon.» Und er hat den Stein abgestellt. Da ist das Mieterli flink auf die Hinterseite geisselt und hat dort ein feines Kritz in den Stein gekritzelt. Wo sich danach der Teufel sein Päckchen wieder aufladen wollte, hat er sofort gemerkt, dass da etwas nicht mehr in der Ordnung ist. Er hat den Stein auf alle Seiten gedreht und als er das Kreuz gesehen hat, hat er Stein und Brücke sein und ist so schnell, als er konnte, auf und davon. Seit dieser Zeit, sagt man, hat er sich im Urnerland nie mehr gezeigt. Aber der Teufelstein, der kann man noch heute zu Kischen oben schäuben.
Und das ist jetzt der Grund, wieso der Andi Wulschläger und ich, der Simon Bergins, heute genau in dieser Schlucht stehen. Besser gesagt, auf der Brücke oben. Es ist ein Ort, wo vor langer Zeit die Brücke das Leben für alle rundum verändert hat. Der Handel, das Essen, die Arbeit, die Kultur, einfach so gut wie alles. Der Urner Historiker Hans Stadler Planzer weiss, dass die Gotthardroute schon sehr lange wichtig war für die Menschen.
Also tatsächlich ist, dass der Verkehr über den Gotthard bereits in prähistorischer Zeit natürlich in beschränktem Umfang stattgefunden hat. Es gibt beispielsweise Römermünzen entlang der ganzen Route. Aber die Schölen mussten umgangen werden, einerseits über den Betzberg oder über das Riental. Das war sehr beschwerlich und hinderlich. Und durch die Teufelsbrücke um 1200 ist der Pass viel, viel bequemer geworden und der Gotthard ist zur wichtigsten Transitroute im zentralen Alpenraum geworden.
Also bereits vor 800 Jahren ist die erste Brücke, die Teufelsbrücke, da gestanden.
Das hat natürlich das Interesse von allen Gotthardstämmen, von Basel bis nach Uri, evoziert. Ist aber auch im Interesse gelegen von der Kaufmannschaft, von der wichtigen Kaufmannschaft in Mailand, die jetzt einen ringeren Weg für ihre Kaufmannsgüter nördlich von den Alpen gefunden haben. Also kurzum, der Gotthard ist durch die Schälenbrücke, durch die Teufelsbrücke zu einer eigentlichen wirtschaftlichen Lebensader entlang der Gotthardroute geworden. Und das marktorientierte Arbeiten, beispielsweise auch für Landwirtschaftsprodukte, Käse und Butter und Vieh, hat jetzt eine grössere Vision bekommen als vorher, wo man fast nur für den lokalen Bedarf produzieren
konnte. Also oftmals heisst es, der Käse und andere Produkte aus dem Urnerland produzieren die Menschen nicht nur für sich selber, sondern es gibt Käuferinnen und Käufer dafür, zum Beispiel in Norditalien. Aber nicht nur der Handel hat floriert, die Leute sind sich auch kulturell näher gekommen über die grossen Distanzen.
Es ist auch eine Wanderroute geworden für die Kultur. Von Norden nach Süden und von Süden nach Norden. Man ist sich begegnet, hat Kulturbilder transportiert. Und ich glaube auch, dass politische Ideen von der Kommunalität von den lombardischen Städten im 11. und 12. Jahrhundert unter dem Zeitraum vom Kaiser Friedrich Barbarossa die Entwicklung, die politische Entwicklung von der eidgenössischen Stände in der Zentralschweiz auch befruchtet hat und in dem Sinn vielleicht einen gewissen Input gegeben hat zur Ausformung von dem genossenschaftlichen Miteinander zusammenleben zu eigentlicher Landsgemeindedemokratie.
Turnerinnen und Turner sehen oftmals mehr von der Welt, weil Leute jetzt aus den Ländern und Ortschaften rundherum oder auch von weiter her durchs Urnerland reisen. Und auch die Speiskarte der lokalen Bevölkerung verändert sich.
Also der Wein war ein ganz wichtiges Handelsgut, wo man in sogenannten Lagel, in Weinfässer, mit den Pferden von Italien her nördlich von den Alpen gebrungen hat. Und der ist schon genehmigt worden. Ganz ein wichtiges Transitgut vom Süden nach Norden war das Reis, wo man in den Ebenen von der Lombardie heute noch dort abbauen. Das war ein Massenhandelsgut, das man vor allem beispielsweise im Winter transportiert hat. Das war ja nicht verbrechlich und vergänglich, sondern das konnte man auch zwei, drei Monate später, eben in den Wintermonat, hier nach Norden bringen. Und das Reis ist heute zu einem Hauptnahrungsmittel der Urner geworden.
Darum gibt es heute zum Beispiel eine Urner-Spezialität, den Bohrreis. Bohr ist das Urnerwort für Lauch. Die Brücke war für die Menschen zu Uri das Tor in eine neue Welt. Und doch auch verbunden mit Angst. Was passiert, wenn das neue Ding, die Brücke, dann mal steht? Ist der Fortschritt etwas, das uns die Seele rauben will? Und ist der Teufel da einfach ein Symbol für genau das Problem? Darüber reden wir noch später. In dieser Schlucht sind nämlich noch andere Sachen passiert.
Innerhalb 5 Meter redest du über den Suvorov, dann hat es noch ein Suvorov-Bar.
Der General Alexander Suvorov. Er ist gefühlt an jedem Ecke. Ein grosses Denkmal ist in Felsen hineingehauen. Und eben, es gibt sogar ein Bar mit dem Namen Suvorov. Und es gibt einen Franzosenplatz. Wir sind aber vor allem von der Umgebung beeindruckt, gerade jetzt in diesem Moment.
Es ist so beeindruckend da, die Felsen. Also es ist ein bisschen beeindruckend, aber es tut einem auch eindrücken, finde ich.
Erdrückend.
Erdrücken, genau. Aha, ja. Sehr schön da. Mega, also mega krass. Ich kenne es ja, aber so richtig, so mal sich Zeit genommen, habe ich mir nie.
Es ist eben spannend, dass das so viele Leute in der Schule hatten. Auch nicht nur Leute aus dem Kanton Uri, sondern ich hatte das in der Schule gehabt. Ich mag mich erinnern an das Brückli, an die Sage. Aber selten jemand war vielleicht einmal da gewesen. Und es ist tatsächlich etwas sehr, sehr Spannendes. Die Schöllenschlucht. Eigentlich die Verbindung zwischen Norden und Süden, lange bevor es irgendwelche moderne Verkehrsmittel gegeben hat. Und das ist so etwas wahnsinnig Wichtiges. Durch das ist auch der Gotthardpass nachher noch viel wichtiger geworden zwischen Nord und Süd. Und da haben sich auch ganz viele grauenhafte Sachen abgespielt. Mal abgesehen von dieser Sage, die ja glücklicherweise gut rauskommt, hat es da auch Schlachten gegeben zwischen fremden Heeren, zwischen französischen und russischen Truppen. Also, es ist so viel Geschichte da drin. Das ist unglaublich. Und ich habe das Gefühl, man spürt es fast ein bisschen.
Ja, voll. Und so die Wassermasse, die da runterkommt und sich durch die eckigen Steine bahnt, das ist wirklich so eigentlich ein bisschen surreal.
Wir haben gefühlt schon 100 Mal über die Sage geredet. Untereinander oder auch im Gespräch mit anderen Sageninteressierten. Wir haben im Laufe der Zeit irgendwie gewusst oder eine Ahnung gehabt, dass wir für den Podcast für Sagenjäger irgendwann auch mal da sein. Aber jetzt, wo wir wirklich da stehen, sind wir einfach ein bisschen baff. Es ist ein gewaltiges Naturereignis. Ein Sagenort, aber eben auch ein Ort, wo Geschichte geschrieben worden ist. Und da hat Teufelsbruck eine Rolle gespielt. Im Jahr 1799 stehen sich in der Schöllene zwei feindliche Heere gegenüber. Truppen aus Frankreich unter dem General Le Courbe und auf der anderen Seite das Heer vom russischen General Suvorov. Der Grund? Es ist Krieg in Europa. Wieder einmal. Österreich, Großbritannien und Russland kämpfen gegen Frankreich. Der Hansstadler Planzer erzählt.
Suvorov, das wissen wir, war ja ein Feldmarschall vom russischen Zar. Er hat seit 1799 vor allem in Italien sehr erfolgreiche Feldzüge durchgeführt und hat dann am Kriegsgeschehen entsprechend den Befehl bekommen, nach Zürich zu gehen, um dort den feindlichen französischen General Massena zu besiegen. Und darum ist er über den Gotthardpass gekommen, ist dann da stecken geblieben und musste ausweichen über den Kinzigpass.
Letztendlich werden die russischen Truppen zurückgedrängt und der General Suvorov schafft es nicht auf Zürich, sondern muss über den Kinzigpass ins Muttital und von dort über den Panixerpass auf Chur und von dort dann weiter über Österreich, München, heim auf Russland. Für die Leute zu Uri ist es aber eigentlich egal, ob es französische oder russische Soldaten sind, sie leiden sowieso.
Am liebsten natürlich, wenn die Mecklenburg wieder verreist sind, statt hier alles auszuräumen, jeden Käsespeicher, jedes Haus mit Einquartierungen zu belegen. Sie haben eigentlich nur Not und Elend und Räub und Plünderung hinterlassen.
Die fremden Soldaten, egal woher, sind also gar nicht willkommen. Und auch auf einen Aufruf vom General Suvorov haben dortzmal die Urnerinnen und Urner gar nicht reagiert.
Es ist die Urner eigentlich nicht angegangen. Und man hat keine Musik gehört, wo der Suvorov auf die Türen eingeladen hat, mit ihm nach Zürich zu marschieren und die Franzosen zu besiegen. Er hat das drei so reingelandet und das andere Ohr rausgelassen.
Was aber bleibt, sind zum Beispiel das Suvorov-Denkmal und der Franzosenplatz in der Schöllene bei der Teufelsbrücke. Das ist darum da speziell, weil ja die fremden Soldaten gar nicht willkommen waren.
Um 1900 hat sich das geändert. Der Suvorov ist in Russland zu einem patriotischen Held geworden und die russische Staatspropaganda hat der Suvorov eigentlich richtiggehend bekannt gemacht hier in der Schweiz.
Und dort kam die Idee aus dem russischen Zarenreich, man könnte doch ein Denkmal anstellen bei der Teufelsbrücke. Der Vorschlag ist aber zuerst auf wenig Gegenliebe gestossen.
Zuerst haben alle abgelehnt und der Bundesrat hat abgelehnt. Er hat gesagt, ja, dann müssen wir am Masseno ein Denkmal bauen. Aber schlussendlich hat sich dann Russland doch auf diplomatischem Weg durchsetzen und der Suvorov ist auf einmal berühmt worden.
Und so ist ein toter russischer General zu einem Werbeträger geworden für die Region.
In Andermatt haben grosse Feste stattgefunden in einem Grand Hotel mit russischen Gästen. Und das hat dann der Suvorov eigentlich bekannt gemacht. Darum trifft man ihn hier an allen Ecken und Enden mit Gedenktafeln, Museen und so weiter. Das ist aber erst die touristische Schau seit etwa 1900.
Die Teufelsbrücke ist also auch x-hundert Jahre, nachdem sie gebaut worden ist, Zeugin worden von Gräueltaten. Hat aber mit unserer Sage nicht viel zu tun. Unsere Sage konzentriert sich ja auf die lokale Bevölkerung. Und die geht ja ein höchstes Risiko ein. Der Erzählforscher Alfred Messerli findet besonders etwas sehr speziell an dieser Sage.
Dass sie gut ausgeht, oder? Das ist oft bei Sagen nicht der Fall. Es sind oft auch schreckliche Katastrophen und so weiter und so weiter, wo Menschen meistens gezeichnet aus dieser Auseinandersetzung rausgehen. Es ist eine historische Sage, könnte man sagen. Historisch insofern, als sie anknüpft als an eine Brücke, die es wirklich gibt und so weiter. Die ist mal gebaut worden und so weiter. Also in dem Sinne, historischer Kontext. Aber eben gut ausgeht, positiv. Das ist eher die Ausnahme.
Und nur schon bei einer groben Betrachtung kann man sagen, das stimmt eigentlich. Es sterben häufig Menschen am Schluss, auch bei unseren bisherigen Sagen, nicht nur im Kanton Uri, auch in anderen Staffeln. Mal ist es jetzt gerade aktuell der Senn, der vom Sennetunschi gehütet wird. Mal ist es der Fürsprech von Altdorf, der als Hellgässlihund verflucht in der Nacht umeinander geistert. Aber da gehen die Leute. gegen das absolut Böse, gegen den Teufel.
Das Zweite ist Bauernschleue, wo da eine Rolle spielt.
Da wären wir dann beim Geissbock. Den nehmen ja die Leute von Uri und schicken ihn über die Brücke. In einer weiteren Version von dieser Sage, also in einer etwas anderen Version, kommt die Idee von einem Ratsherr. Vielleicht ist es auch nicht zufällig, dass es da einen Politiker braucht, der so eine Idee hat, meint der Sagenforscher.
Einer, der ein bisschen Ränke und Ausweg weiss und so weiter. Das kann durchaus auch in die Richtung gehen.
Und überwindet so den Teufel. Ein wichtiger Hinweis, aber noch nicht das Ende der Geschichte. Es braucht eine mutige, ältere Frau, die standhaft bleibt und richtig handelt. In dem einen Moment, wo der Teufel den Stein will, die Schlucht auftragen und die Brücke zerstören.
Mutig, gegenwärtig, wichtige Eigenschaft. Sie hat sich nicht terrorisieren lassen, weil der Teufel hat das Zeichen gemacht, was wichtig ist. Und dann hat er müssen gehen.
Eine neue Brücke, ein neuer Handelsweg, aber auch eine neue Gemeinschaft, die entsteht. Ursere, wo Andermatt dazugehört, auf der südlichen Seite der Schöllene, war nämlich lange nicht Teil des Kantons Uri und hat sich voll aufs Kloster Disentis, einen am Oberalppass, ausgerichtet. Oftmals kommen sich also Ursere und Uri näher, sagt der Hans Stadler Planzer.
Leute von Ursere sind teilweise abgewandert, haben sich in Uri niedergelassen. Zum Beispiel die Ritter von Silenen, die auch Landemänner waren. Und auch Uri hat seither viel ein reges Interesse gehabt an den Beziehungen mit Ursern. Das hat dann 1406 zur Verlandrechte zwischen Uri und Ursern geführt, wobei Ursern schon eine grosse Selbstständigkeit behalten hat, aber es war irgendwie doch untergeordnet. Und mit der Mediationsverfassung von 1803 ist Ursern sozusagen zu einem Bezirk von Uri geworden. Mhm. Lediglich das Gerichtswesen und das Korporations- oder Almendwesen ist unter der selbstständigen Gestaltung von Ursern geblieben, aber sonst war es ein Bezirk von Uri gewesen.
Für nicht so Ortskundige wie mich ist das irgendwie noch wichtig. Also, dass alles so einmal zusammengehört hat im Kanton, wie ich es mir vorgestellt habe, das war nicht immer so gewesen. Und heute noch gibt es liebgemeinte Sticheleien zwischen Ursern und dem Rest des Kantons.
Sie haben da ein bisschen einen anderen Dialekt. Und dann sich auch gerne als etwas Eigenes verstehen. Und das führt dazu, dass sie manchmal fast eher humorvoll über die Dürner Unterländer redet, als man fast mehr lachen darüber.
Wir sind jetzt in der Schöllene über die Brücke und auch durch einen kleinen Schacht gelaufen und sinnieren zusammen ein bisschen über die Sage, über die Teufelsbrücke. Es gibt natürlich verschiedene Versionen zu dieser Sage. Manchmal sind kleine Details, die anders sind.
Dass jemand mal gekommen ist und gesagt hat, ja, eigentlich haben sie gehört, dass es im Welschland so wahnsinnig feine Wein gäbe. Und dann hat es so geheißen, ja, wir brauchen eine Verbindung zum Süden. Aber es ist irgendwie noch... Genau, also, gut, dass so der Genuss im Vordergrund steht.
Das passt jetzt zu uns.
Ich finde auch. Und noch etwas ist, also der Geissbock ist ja der, der über die Brücke geschickt wird. Ja. Es gibt aber auch noch die Version, dass der Teufel einen Stecken am Geissbock nachgerührt hat. Und der hat ihm fast den Schwanz abgeschlagen. Und darum haben die Geissen so kurze Schwänzchen. Steht auch aufgeschrieben in den Sagensammlungen. Und oder der Teufel hat die Geiss am Schwanz gepackt und der ist abgerissen und darum haben die Geissen so kurze Schwänze.
Schön, das ist wie so eine Nebengeschichte. Mhm. Du könntest jetzt ein Sequel machen mit der...
Die Brücke steht, ob sie jetzt den Teufel oder Menschen gebaut haben, wissen wir nicht. Die Region verändert sich, wir haben es vorher gehört und Uri hat sich nach dem Bau der Brücke auch verändert, nachhaltig. Und Gotthardrouten ist immer berühmter geworden, Reisen ist immer attraktiver geworden, sagt unser Historiker.
Reisende von grosser Kompetenz haben dann über den Gotthard geschrieben. Denkt man nur an Goethe, der dreimal auf dem Gotthard war.
Und so gibt es auch immer mehr Schriften, die dann über den Gotthard erzählen und über die Routen, über die Teufelsbrücke in den Schöllenen. Seit es aber den Tunnel gibt, also den Gotthardtunnel, wird der Pass immer weniger als Reiseroute genutzt. Und vor allem in einer Jahreszeit, wo früher ständig Leute über den Gotthard sind, wird jetzt nicht mehr gereist.
Im Winter, wenn der erste Schnee fällt, ist der Gotthardpass geschlossen. Früher war es das ganze Jahr auf. Ist im Winter sogar intensiver begangen worden als im Sommer, weil die Sau immer mehr Zeit gehabt im Winter als im Sommer. Jetzt ist der Pass geschlossen und ist tot im Winter.
Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn man noch vor 200 Jahren gereist ist über den Pass und das dann noch im Winter, sicher keine einfache Angelegenheit. Manchmal mit einem ganzen Heer sogar. Aber im Sommer, da haben die Alper einfach viel anderes zu tun, als den Reisenden über den Gotthard zu helfen. Sie haben ja Altwirtschaft betrieben. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt in dieser Geschichte. Und der kommt nicht aus der Geschichtsschreibung oder aus der Erzählforschung, sondern er kommt aus der Psychologie. Der Theodor Abt hat in seinem Buch «Fortschritt ohne Seelenverlust» die Sage über die Teufelsbrücke als Beispiel aufgeführt. Grundsätzlich erklärt er das so. Technische Entwicklungen, Neuerungen wie Geldwirtschaft, Mobilität und Medien haben unser Leben grundsätzlich verändert. Wir haben durch das mehr Wohlstand bekommen. Wir spüren aber auch, dass damit eine gewisse Lebensqualität verloren geht. Die Landschaft verändert sich, der Lärm nimmt zu, vielleicht auch nicht mehr die gleiche Beziehung zu den Leuten im Wohnort, weil der vielleicht grösser wird. Es ist eine Art seelische Verbindung, die uns zu dem, was mal war, nicht mehr so richtig vorkommt. Vielleicht fühlen wir uns nicht mehr auf die gleiche Art geborgen, wenn das zu schnell oder zu abrupt passiert. Und dann können wir nostalgisch werden. Fortschritt birgt also auch Gefahren oder Risiken. Dass wir die seelische Beziehung zu dem verlieren, wo man war. Oder zumindest Angst haben, dass das passiert. Der seelenraubende Fortschritt ist in unserer Sage der Teufel. Wir Menschen wollen zwar die Brücke, aber gleichzeitig haben wir Angst davor, unsere Seele zu verlieren. In der Sage finden die Urnerinnen und Urner eine Lösung, wie beides geht. Fortschritt, aber ohne, dass ein Mensch dabei seine Seele muss verlieren muss. Das gelingt wahrscheinlich nur, wenn wir immer wieder auch schauen, dass es nicht nur technisch wie für sie geht, sondern dass auch für die Menschen gesorgt ist.
Teilweise sieht es bei diesen Steinen so aus, als wären es einfach irgendwie künstlich, nicht?
Ja, mega. Also, einfach so eckig.
Ja. Und wie so Liegesteine. Ja. So abgeschliffen. Und die könnt ihr auf sagenjäger.ch könnt ihr die anschauen. Weil tatsächlich, man läuft immer wieder irgendwo an, in dieser Schöllen, bei diesem Rundgang, und entdeckt immer wieder Neues. Oder immer wieder anders, wo man einen staunen lässt.
Wenn ihr übrigens noch mehr wissen wollt über die Region und was man so alles machen kann im Kanton Uri, einen Podcast von Uri Tourismus verlinken wir euch in den Shownotes. Das war die Folge 5, die letzte Folge aus dieser Staffel über Sagen aus dem Kanton Uri. Es ist die Sage über die Teufelsbrücke. Bilder zu dieser Episode findet ihr auf sagenjäger.ch, Videos auf Instagram und TikTok. Diese Sagenjäger-Staffel aus dem Kanton Uri wurde unterstützt worden von der Dettwiller Stiftung, am Lotteriefonds vom Kanton Uri, von der Otto Gamma Stiftung, Uri Tourismus und andermatt Urseretal Tourismus, von der Kooperation Uri und von der Gemeinde Altdorf. Danke vielmals für die grosszügige Unterstützung. Der Soundtrack kommt von Milo Stegmann, das Cover von der Ann Seger, der Sagenerzähler war Walter Sigi Arnold und als Experte mitgewirkt haben in dieser Folge der Alfred Messerli und der Hans Stadler-Planzer.